Auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Ich freue mich über das volle Haus und ich glaube, unser Vater freut sich mit. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht zum Thema, das Bild sehen wir gleich, das erste. Wie denkst du denn? Habits und Priming im Licht der Bibel. Ich möchte mit euch einen interessanten Ausflug machen in die Welt, was uns unbewusst motiviert und funktionieren lässt, unsere Habits oder Gewohnheiten. Und das, was uns unmerklich, aber vehement beeinflusst und verändert, Neudeutsch Priming. Im ersten Teil der Predigt möchte ich euch zu einer Reise mitnehmen über die Macht der Gewohnheit, der Habits. Im zweiten und kürzeren Teil der Predigt hören wir über die Macht der Veränderung, das Priming. Das Ganze möchte ich mit einer alttestamentlichen Lektion Gottes für sein ausgewähltes Volk Israel verbinden. Diese Lektion hat uns auch heute eine ganze Menge zu sagen, denke ich. Nach und nach wird sich uns die Spur erschließen, auf die ich euch mitnehmen möchte. Das nächste Bild zu unserem Predigttext aus 4. Mose 20, die Verse 2 bis 13. Ich lese nach der Gute Nachricht Bibel. Als das Wasser ausging, lief das ganze Volk zusammen und machte Mose und Aaron Vorwürfe. Wären wir doch auch umgekommen, wie die anderen, die der Herr sterben ließ, hielten sie ihnen vor. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? Unser Vieh verdurstet hier und wir verdursten mit. Wozu habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts Besseres zu bieten habt? Hier wächst weder Korn noch Wein. Es gibt keine Feigen und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es zu trinken. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und dort warfen sie sich nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sagte zu Mose, hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben, befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde, und zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, ihr widerspenstiges Volk, glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Er hob den Stock und schlug damit zweimal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Die Quelle erhielt den Namen Meriba, was Anklage heißt, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten. Das Bild kann mal weg, vielen Dank. Gab es heute Morgen bei euch ein Gselsbrot oder ein Müsli zum Frühstück? Lieber einen frischen, duftenden Kaffee oder eine Tasse Tee am Morgen? Habt ihr anschließend die Zahnpastatube am Ende gedrückt und schön aufgewickelt? Oder habt ihr einfach kräftig in der Mitte gedrückt? Ihr seht, ich will euch ein wenig an eure liebgewonnenen Gewohnheiten erinnern. Hierzu etwas aus der Forschung. In einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift für europäische Sozialpsychologie veröffentlichte das University College of London eine Studie, die untersucht, wie lange es braucht, um eine Gewohnheit zu ändern. Na, was schätzt ihr, wenn ihr eurem Partner angewöhnen wollt, die Zahnpastatube am Ende zu drücken oder die Geschirrspülmaschine aus eigenem Antrieb auszuräumen? Wie viele Tage muss der gute Mensch dies bewusst machen, um es dann ganz selbstverständlich zu tun? 21? Wer bietet mehr? Nach dieser Studie, dieses College aus England, sind es 66 Tage. 66 Tage dauert es im Schnitt, bis eine Testperson eine Gewohnheit automatisiert. Die Studie hat gezeigt, dass es nicht schlimm ist, wenn man diese Gewohnheit an einzelnen Tagen nicht einhält. Entscheidend ist das Dranbleiben, weil das Gehirn durch Wiederholungen lernt. Die Lehre aus dieser Studie lautet: Erstens, lass dich von der Wissenschaft nicht entmutigen, denn 66 Tage können ziemlich schnell vorüberziehen. Zweitens, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Drittens, einzelne Misserfolge sind nicht schlimm. Stelle nur sicher, dass du am nächsten Tag wieder weitermachst. Und viertens, erzähle anderen Leuten von deinem Ziel. Das baut ein bisschen positiven Druck auf. Was hat nun diese Studie, was hat das alles mit dem damaligen Volk Israel und mit meinem heutigen Glauben zu tun? Auf unserer Israelreise 2017 kamen wir in die Gegend eines Ortes, der unweit der israelisch-ägyptischen Grenze auf dem Gebiet des Sinai, so im Bereich Negev und Sinai-Wüste liegt, Kadesh Barnea. Das nächste Bild, das zeigt uns die Passstraße, die vom Toten Meer hinaufgeht in die Negev-Wüste. Das nächste Bild, mitten in der Negev-Wüste, da seht ihr pure Steinwüste, die glühend heiß vor uns liegt. Und auf dem nächsten Bild nichts als Steine und Staub. Und hier war das Volk Israel. Was ist denn Kadesh Barnea für ein Ort? Kadesh war eine Wüstenstation für das Volk Gottes, die 8 Kilometer westlich der heutigen israelischen Grenze im nördlichen Sinai lag und die Ortsbezeichnungen Massa und Meriba beinhaltete. Ich nenne sie mal Eingemeindungen zu Kadesh. Kadesh ist also das alttestamentliche Meriba, wo Mose seinen Einzug ins gelobte Land verspielt hat. Meriba heißt übersetzt Hader oder Zank. Der daneben liegende Ort Massa, Streit. Meriba ist der Ort, wo Gott seinem Volk eine sehr eindrückliche pädagogische Sonderzuwendung schenkt. Es war einer der wichtigsten Lagerplätze der 40-jährigen Wüstenwanderung. Was war geschehen? Schauen wir uns mal die Übersicht an. Das nächste Bild. Wir sehen hier aus einer Höhe von etwa 30.000 Kilometer vom Satelliten aufgenommen das Rote Meer, die Ausläufer des Roten Meeres Richtung Aqaba, Richtung Suezkanal heute. Wir sehen das Schilfmeer, das damalige aus dem Alten Testament. Wir sehen das fruchtbare Nil-Delta. Wir sehen die Steinwüste Sinai. Etwa hier müsste Kadesh Barnea liegen. Wir sehen das gelobte Land, wiederum sehr fruchtbar. Ihr seht zwischen dem fruchtbaren Nil-Delta und dem fruchtbaren Land Kanaan liegt eigentlich nur Steinwüste. Wir sehen das Tote Meer hier, das Jordantal. Hier oben ist der See Genezareth, der schneebedeckte Hermon. Gegenüber unten der Berg Sinai, der Horeb. Etwa hier der Berg Nebo, wo Mose starb. Das Volk Israel war von Mose aus der ägyptischen Sklaverei geführt worden. Dies war nach verschiedenen Angaben etwa im Jahre 1446 vor Christus. Und dies geschah nach 430 Jahren Leben und Leiden in Ägypten. Eine unvorstellbar lange Zeit. Nach biblischer Rechnung sind das 11 Generationen. 11 Generationen in diesem Bereich. Wer von euch kann schon 11 Generationen seines Familienstammbaums zurückverfolgen und wer kennt schon diese Altvorderen? Niemand. So ging es den Israeliten unter Mose. Niemand kannte mehr die erste Generation, die mit Josef und dann mit Jakob nach Ägypten gekommen war. Und da hatte sich inzwischen Folgendes entwickelt. Die versklavten Israeliten waren in anderen Denkmustern unterwegs als die Urgeneration 430 Jahre zuvor. Und da entstand allmählich eine Haltung, wie sie im Denken von ganzen Familien auch bis heute vererbt wird. Dieser Vorgang klappt immer noch. Wenn wir heute so funktionieren, wie wir eben sind, dann tragen wir das Denken etlicher Generationen vor uns mit uns. Hätte man die Israeliten damals in Ägypten nach ihrem Gott gefragt, wären vermutlich die Worte gefallen: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorväter, ja, wir haben davon gehört. Aber warum soll uns das in Ägypten wichtig sein, lieber Mose? Interessiert sich denn dieser Gott unserer Ahnen noch für uns und wir uns für ihn? Warum sollen wir die Fleischtöpfe Ägyptens verlassen und in die Freiheit mit dir, lieber Mose? Was ist denn Freiheit? Ist uns nicht Ägypten zur Heimat geworden? Warum Risiko? Warum alles mit dir, Mose, auf eine Karte setzen, wenn wir es hier doch mehr schlecht als recht aushalten können und immerhin Fleisch und Brot die Fülle haben? Warum aufbrechen, wenn wir uns arrangiert haben? Gott hätte doch sein Volk auf ganz elegante Weise, ohne lange Wüstenwanderzeiten, direkt befreien können aus der Sklaverei und quasi nach Kanaan in die andere fruchtbare Zone quasi hineinbeamen. Aber nein, Gott will verändern. Gott gebraucht einen Weg, Gott gebraucht eine Zeitspanne. Gott will sich neu seinem Volk offenbaren, das ihn bei so vielen ägyptischen Gottheiten fast vergessen hätte. Die Plagen, die Gott den Ägyptern schickte, waren doch auch Lehrstunden für sein Volk. Gott möchte sein Volk gewinnen. Er beweist ihnen, dass er stärker ist als die ägyptischen Götter. Er beweist ihnen, wenn er sagt, ich führe euch ins gelobte Land, dass er das auch tut. Gott arbeitet sich regelrecht durch die Herzen hindurch, die doch noch so sehr in ihrem alten Denken verhaftet sind. Gott will auch unsere Denkmuster aufbrechen und verändern. Unsere eingefahrenen Gleise von »Ich bin eben so« will er mit uns verlassen. Denn genau hierüber will Gott mit seinem Volk, will Jesus mit uns reden. Deshalb klopft er immer wieder an, deshalb bringt er sich immer wieder in Erinnerung. Unser Denkmuster des »Wasch mich, aber mach mich nicht nass« reicht für die Veränderung, die Jesus vorhat, nicht aus. Er will uns wirklich frei machen und in sein Bild verändern. Doch zurück zu Mose. Auf der nächsten Karte, Landkarte, sehen wir aufgezeichnet, wie das Volk Israel unterwegs war. Mit einer flüchtigen Euphorie ging also das Volk Israel mit Mose auf die Ausreise. 600.000 Mann zu Fuß, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Aber der Weg führte nicht so, wie sie es erwartet hätten. Statt nach Durchquerung des Schilfmeeres links abzubiegen und ganz elegant an der Küste hoch ins gelobte Land zu kommen, biegt Gott mit seinem Volk rechts ab. Rechts ab in die Wüste. auf einen Weg voller Grenzerfahrungen. Und warum? Weil Gott mitnehmen möchte und weil Gott verändern möchte. Am Schilfmeer lernte das Volk, dass Gott in der Lage ist, einen Weg zu schaffen, wo es definitiv keinen gibt. Nun eben mitten durchs Wasser. An Hunger und Durst erfuhr das Volk, dass Gott sie versorgte. Manna und Wasser an Orten, wo normalerweise nichts zu finden ist. Die Wolken- und Feuersäule Gottes, die forderte vom Volk ein absolutes Vertrauen ein. Das Volk, das durchaus auch Werte mit sich führte. Als sie auszogen, heißt es in 2. Mose 12, dass die Ägypter ihr Gold und ihr Silber ihnen quasi hinterherwarfen. Nur, was sollten sie in der Wüste mit Gold und Silber denn schon anfangen? Zu kaufen gab es nichts, einzutauschen gab es nichts, nur eine Landschaft voll Staub und Stein. Wozu also das Gold und Silber? Um das Zelt der Begegnung mit Gott, die Stiftshütte, zu schmücken. Und Gott zeigt seinem Volk, seht her, sogar für den Schmuck der heiligen Stätte der Begegnung mit mir habe ich vorgesorgt. Nichts müsst ihr aus eigener Anstrengung vollbringen. Wahrlich schon eine Andeutung auf Jesus, dessen kostbares Leben der liebende Vater 1500 Jahre später uns allen zur Brücke der Begegnung mit ihm machte. Natürlich könnte Gott alle unsere Probleme mit einem Schlag lösen. Macht er aber nicht, weil er uns mitnehmen und unser Denken und unser Herz verändern möchte. Diese ganzen Erfahrungen führten im Volk Israel zu Erkenntnissen und zu Bekenntnissen. Aber jeweils nach kurzer Zeit war alles wieder vergessen. Das Herz des Volks war noch nicht verändert. Gerade noch jubelten sie, du bist unser Gott, dir gehört das Lob. Mehr als je zuvor singen wir dir zu, dass wir an dich glauben. Da folgte schon der nächste Absturz in den Unglauben, da rannten sie ums goldene Kalb herum. Und bei den kleinsten Problemen erinnerten sie sich an die ach so schöne Vergangenheit. Hätten wir nicht an unseren Fleischtöpfen in Ägypten sterben können, Mose? Kennen wir das? Trotz unserer Erfahrungen mit Gott haben wir Angst davor, uns dem zu stellen, was Gott vorhat. Nämlich mit uns über unsere Gewohnheiten zu reden, über unsere Denkmuster, über unsere Prägungen, unsere Habits. Gott sagt nicht, Hauptsache rein ins gelobte Land, verändern könnt ihr euch ja immer noch. Nein, Gott will vorher die Herzen verändern und wenn dies 40 Jahre Wüste dauert, dann dauert es eben 40 Jahre. Da lässt der heilige Gott keinen billigen Handel zu. Und dann im nördlichen Sinai, also hier seht ihr Kadesh Barnea, da klagen die Israeliten Mose und Gott aufs Heftigste an wegen der leeren Wasservorräte. Man kann das schlichtweg Meuterei nennen. Absetzen wollen sie den Mose, die eigenen Neffen wollen nicht mehr mit ihm reden. Dies geschah in Massa und Meriba, nahe dem heutigen Kadesh. Mose tut das einzig Richtige und bittet Gott in der Abgeschiedenheit der Stiftshütte um Hilfe. Und er bekommt die Zusage, mit seinem Stab aus dem Fels Wasser hervorbrechen zu lassen. Doch als Mose dann vors Volk tritt, als er dieses ätzende Gemurre hört, diese unverschämten Vorwürfe, diese Resignation im Volk spürt, da bricht in Mose die alte Spur, das alte Denkmuster seines Jähzorns durch. Dieser Jähzorn, der ihn Jahre zuvor zum Mörder an einem Ägypter werden ließ. Im Jähzorn zerdepperte er die ersten Gesetzestafeln am Sinai. Und in seinem Jähzorn schreit er nun das Volk an, ich werde euch schon noch Wasser aus diesem Felsen brechen lassen, ihr Gesindel. Schlägt wütend dagegen und das Wasser kommt. Heute, ist dieser Ort eine grüne Oase in der Wüste. Doch hier geschah Moses ultimativer Fehler. Er stellt sich über Gott und spielt als Problemlöser und Maßregler seine Vorherrschaft im Volk auf. Der Sog des Gewohnten, Probleme auf die eigene harte Art zu lösen, hat den guten Mose wieder eingeholt. Und Gott verweigert ihm darauf den Einzug ins gelobte Land. Das Bild kann weg, vielen Dank. Was will uns heute Gott damit sagen? Wenn er zu uns spricht und wir aber zurückrutschen in unser altes Denken, stellen wir alles in Gefahr. Nicht veränderte Denkmuster können uns um den Lohn der Arbeit bringen, so wie Mose. Der Sog des Gewohnten ist der größte Feind unserer Nachfolge. Dieser Sog gefährdet alles, wenn Gott zu uns spricht. Der Sog des Gewohnten ist der größte Feind unserer Nachfolge. Stattdessen sollen wir unser altes Ich, unser altes Denken vor Jesus bringen und sagen, Vater, so sind wir, hilf uns, verändere uns. Nur so geht Nachfolge. Sonst hält das Strohfeuer 1-2 Wochen an und wir sind wieder die Alten. Und wir als Gemeinde EFG Pfullingen, da sind zum einen Gottes gute Zusagen für uns, da ist unsere Vision. Soll das alles ohne Zeiten der Veränderung von Herzen zu haben sein? Ich denke, nein. Beten wir für Offenheit und Erkenntnis, wo wir alte Gleise verlassen sollen und wo wir mit Gott in unsere Zusagen hineinwandern sollen. Gott will uns sagen, fügt euch nicht nur in eine neue Situation bestmöglich ein. Nein, hört, was ich euren Herzen zu sagen habe und wo ich euch korrigieren möchte aus Liebe. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Unsere Gesellschaft und unser Zeitgeist sagt uns aber, auf, los geht's, Stillstand ist Rückschritt. Wähl den kürzesten Weg, den geringsten Widerstand. Leg los, du bist deines Glückes Schmied. Mach schnell dieses, mach schnell jenes. Koste den Tag voll aus. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. In welcher Zeit nur leben wir, wo das Essen Fastfood sein muss? Wo das Wort Schnelllebigkeit zum Lebenstrend wird? Wo Ratgeberschriften Quickfinder heißen und wo ein Mittagsschläfchen schon Powernap heißen muss, um als untätige Phase akzeptiert zu werden. Kann es sein, dass Jesus uns als Einzelne und uns als EFG Pfullingen gerade sagt, wartet mit dem großen Wurf. Kommt zu mir erstmal, seid jetzt Martha, nicht Maria. Aber zweifelt dabei nicht an meiner Liebe und an meinen Zusagen. Haltet das Warten aus. Diese Wahnsinnsvision für Israel, dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, führte über Warten 40 Jahre. Wieder und wieder haben die Israeliten dagegen angekämpft. Sie wollten bleiben, wer sie sind. Gott warnt uns heute in seinem Wort. Seid nicht halsstarrig, wie damals Israel zu Massa und Meriba, als die Vorwürfe hochkochten. Psalm 95,8. So verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste. Und Hebräer 3, Vers 8. Heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Gott will sagen, lasst es zu, dass ich mit euch über eure Denkmuster reden kann. Und wir sollen uns unterstützen beim Aushalten, nicht fortgehen. Und unsere Vision, zahlenmäßige Zunahme der Gemeinde, geistliche neue Höhenflüge, optimaler Kirchenneubau auf der grünen Wiese mit Verkauf des alten Gebäudes. Nichts davon ist aktuell wirklich erkennbar. Stattdessen Stagnation aushalten, schmerzliche Abgänge und Abschiede aushalten, besinnen auf das, was wir an innerer und äußerer Substanz haben. Lasst uns aushalten und dabei aber nicht hinschmeißen und vor Gottes Warteplänen nicht wegrennen. Lasst uns gestaltend und in enger Beziehung zum Vater ausharren. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ist es denkbar, dass Gott uns als Gemeinde sagen will, meine Lieben aus der EFG, mein Feld, Menschen lieben zu gewinnen, ist groß. Denkt auch groß und macht nun euer Haus jetzt und hier fit für die Begegnung mit Jung und Alt. Seht nicht nur Events, die Jüngeren ansprechen, seht nicht nur Referate oder Schulungen, die die alten Hasen im Glauben ansprechen, seht vielleicht auch die, die einfach eine wertschätzende Begegnung suchen und für die ein barrierefreier und ansprechender Raum vielleicht der erste Schritt in eine Kirche ist. Beim Impulsgottesdienst vor 8 Tagen sah ich beim Hereinkommen einfach zuerst diese schöne rötliche Ausleuchtung unseres Saals, sah vorne diese 2 leuchtend roten Ledersessel. Das hatte für mich auf den ganzen Abend einen positiven Einfluss. Ihr Lieben, wir sind ja zurzeit am Überlegen, wie wir unsere Räume baulich optimieren können. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ich mit eurer Erlaubnis diese Pläne jetzt erstmal koordinieren darf. Und da steht die Idee unseres lieben Johann im Raum, bei einem Umbau hier vielleicht auch eine Kaffee-Begegnungsecke zu schaffen, wo an 1-2 Vormittagen in der Woche vielleicht eine öffentliche Begegnung möglich sein könnte. Vielleicht eine Ecke, wo Menschen nachdenken können, an welchem Punkt stehe ich in meinem Leben und kann ich diese Frage bei Jesus festmachen? Wenn Gott uns auf Warten setzt, ist dies nicht Untätigkeit. Hatte nicht das wartende Volk Israel eine heilige, wunderbar ausgestaltete Stiftshütte und erst später den prächtigen Tempel? Warten ist Auftrag, Warten ist gesegnet. Im Warten sehen wir vertrauend auf Gottes Wolken- und Feuersäule, die gerade innegehalten hat. Und niemand hat das Recht, diese Säule zu überholen. Und wenn Gottes Wolken- und Feuersäule dann weiterzieht, dann gehen wir mit. Und wenn es erst die nächste Generation sein sollte. Welche Denkmuster könnte Gott in unserer Warteschleife mit uns besprechen wollen? Ich selber habe vor 10 Jahren an mir erfahren, dass Gott mit mir Dinge besprechen wollte. Dies geschah in Zeiten von Wochenend-Bibelkursen in einer pfingstlichen Gemeinde im Schwarzwald. Gott brachte mir dort in 3 Jahren sanft bei: Mein liebes Kind, neben deinem Stil, mich zu loben und zu ehren, gibt es noch andere Geschwister, die mich auch aufrichtig suchen und ehren und die aber einen anderen Stil des Glaubens, der Anbetung und des Lobpreises pflegen. Du bist auf dem Gleis unterwegs, wo das Adjektiv charismatisch nicht wertschätzend, sondern abfällig betrachtet wird. Und du bist auf dem Gleis unterwegs, wo neue Lieder ohne Gesangbuch aneinandergereiht an eine ganze Lobpreiszeit, wo auch Emotionen vorkommen dürfen, wo diese Zeit dir als bedrohlich und nicht erstrebenswert erscheint. Aber mach dir bewusst, lieber Frieder, aufrechte Mitchristen aus anderer Prägung sind in meiner liebenden Hand genauso geborgen. Begegne ihnen mit liebendem Respekt. Ich will dich nicht partout auf deren Gleis setzen, aber dir zeigen, dass mein Liebesstrom beide Gleise in meine Richtung zieht. Lobpreiszeiten, mein liebes Kind, sind Begegnungszeiten mit mir, dem heiligen Schöpfergott, und nicht abgesungene Liedfolgen. Lass es zu, dass diese Zeiten mich aus ihrem gesamten Ablauf ehren. Auch wenn du nicht so wie andere aus dir emotional herauskönnst. Aber vertraue mir und liebe deine Mitchristen. Für sie sind diese Zeiten vielleicht viel intensivere Begegnungen mit mir, dem Vater, mehr als hochgeistliche, tiefgründige, lange Predigten, die dich, lieber Frieder, wiederum mehr abholen. Beide haben ihr Recht und ihren Segen in meiner Gemeinde, auch in der EFG Pfullingen. Also versuche, beiden zu dienen, wenn du mir dienst. Mein Wille grenzt hier nicht aus. Kann es sein, dass Gott auch uns allen als Gemeinde solche Fragen stellt, vielleicht eben diese Fragen, und auf uns wartet? Doch egal, welche Richtungskorrektur er vorhat mit uns, könntet ihr euch vorstellen, dass zu starre Denkweisen und Herzenshaltungen eine Ehrenrunde für eine Gemeinde erforderlich machen? Es muss ja nicht gleich 40 Jahre sein, aber dann werden wir das Land einnehmen, das er uns verheißen hat. Wenn Gott heute aber uns als Gemeinde sagt, geht jetzt den kleinen Weg, bleibt jetzt noch an dieser Stelle, dann wollen wir das auch tun. Wir wollen es tun im geduldigen, dienenden Zusammenbleiben, im geschwisterlichen und liebevollen Miteinander. Wir wollen es tun in offener Herzenshaltung für Veränderung. Und hinsichtlich unserer Umbaupläne denke ich, dass wir es tun sollten im Bewusstsein, heute unser Gebäude verwendungsgerecht zu optimieren, um der nächsten Generation, die dann vielleicht neu baut, ein hervorragend vermietbares oder veräußerbares Objekt ohne Schuldenberg zu übergeben. Wenn Gott uns auf das Gleis des Wartens setzt, dann reibt sich das mit unseren menschlichen Vorstellungen. Aber allen, die damit zu kämpfen haben, möchte ich sagen, warten mit dem lebendigen Gott im Gepäck ist keine Niederlage, sondern hat Verheißung. Habt ihr je einen jungen Wein erlebt, der durch Ruhen im Eichenfass beim Winzer keine wertschätzende Reifung erfuhr? Ist uns eigentlich bewusst, dass Gottes Volk länger durch die Wüste zog, als es uns als Gemeinde hier in Pfullingen überhaupt gibt? Wenn ich es aber verstanden habe, dass ich auf einem korrekturbedürftigen Gleis unterwegs bin, muss ich auch herunterwollen. Haltungen, die den Zielen Gottes nicht entsprechen, die müssen ans Kreuz. Römer 12, Vers 2 sagt uns, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Oder noch näher am Urtext übersetzt, lasst euch ändern durch Erneuerung eures Denkens. Hochinteressant, denke ich, diese Zwischenform zwischen aktiv und passiv. Der Vater formt und wir lassen dies willig zu. Er tut es aber nur, wenn wir ihm das Recht dazu eingestehen. Wie könnte denn am besten unser Ja aussehen, zu Gottes Vorhaben, zu unseren Herzen zu sprechen? Bisher haben wir über Denkmuster, über Habits geredet. Nun im zweiten, kürzeren Teil der Predigt kommt das Thema Priming. Die Wissenschaft bezeichnet Priming als die Fähigkeit unseres Gehirns zum unbewussten Lernen. Auch hier möchte ich wieder mit ein paar interessanten oder auch verblüffenden Dingen die Spur aus Sicht der Forschung aufnehmen. In meinem Beruf gibt es das Krankheitsbild der Myoarthropathie, also der schmerzhaften Kiefer- und Gelenkverspannung. Ein Weg der Therapie ist, sich bewusst zu machen, wie man im Alltag bei bestimmten Situationen die Kiefermuskeln anspannt. Das Bewusstmachen soll helfen, das unbewusste Anspannen in den Griff zu bekommen. Als Patient klebt man sich farbige Punkte an Stellen, wo man immer wieder mal im Tagesablauf vorbeikommt. Das Betrachten dieser Punkte soll eine Selbstreflexion auslösen. Spanne ich etwa gerade meine Muskeln an oder bin ich entspannt? Farbpunkte als Erinnerungspunkte, als Reminder. Und wenn ich den Farbpunkt sehe und merke, dass ich aktuell verkrampft bin, dann kann ich gleich mal bewusst locker lassen und so den schädigenden Einfluss beenden. Soweit der kleine Zahnmedizin-Exkurs. Ein ganz anderes Experiment macht erstaunlich deutlich, wie selbst einfache Worte uns unwillkürlich beeinflussen können. Ein Forscherteam stellte eine Gruppe Testpersonen zusammen mit der Aufgabe, aus vorgegebenen Wörtern verschiedene Sätze zu bilden. Das Ganze wurde als sprachliches Experiment vorgestellt. Am Ende des Tests durften sich die Teilnehmer im Sekretariat, das am Ende eines langen Ganges lag, ihre Entlohnung abholen. Die eine Gruppenhälfte bekam Wörter, die aus dem Thema Senioren und Alter waren, wie zum Beispiel Rollator, Correga-Tabs, Rente, Barriere, Vergesslichkeit. Die andere Hälfte Testpersonen bekam neutrale Wörter, wie zum Beispiel Sonne, Baum, Milch, Stuhl, Eisenbahn. Und dann kam der Clou. Die Zeitdauer, die die Personen benötigten, den Weg vom Testraum zum Sekretariat zurückzulegen, wurde heimlich gemessen, ohne dass es die Testpersonen mitbekamen. Das Ergebnis war, dass die Testpersonen, die sich mit Wörtern aus dem Themenkreis Alter beschäftigt hatten, deutlich langsamer den Flur hinuntergingen als die Testpersonen mit neutralen Begriffen. Und dann gibt es das wissenschaftliche Experiment mit dem Spiel Monopoly, das ihr sicherlich kennt. Zwei Gruppen Menschen wurde dieses Spiel gegeben. Zum einen standen im Raum Gegenstände aus dem Businessalltag wie Aktenordner, Bürostühle, Telefone, Computer. Die andere Gruppenhälfte spielte Monopoly in einem Raum, der mit bequemen Lederstühlen, Saftbar, entspannter Musik und schöner Deko ausstaffiert war. Nun dürft ihr raten, und die Antwort ist nicht schwer, welche Gruppe spielte das Monopoly aggressiver, wettbewerbsorientierter, knickriger und mehr auf den eigenen Vorteil bedacht? Man kann sich hier die Wirkung von Priming so vorstellen, dass die Umweltbedingungen dem Gehirn ein Motto vorgeben. Entweder spiel dem Business entsprechend oder spiel doch mal schön gechillt. Das Priming entfaltet seine Wirkung, ohne dass der Betreffende etwas davon merkt. Wenn im Supermarkt französische Akkordeonmusik bei der Weinabteilung gespielt wird, dann ist das Priming. Jeder Kugelschreiber und jeder Tragebeutel, der mit einer Werbeaufschrift versehen ist, ist ein Versuch, in unserem Gehirn eine Spur zu legen, die zum Produkt führt. Ich habe noch einen kleinen Wissenstest mit euch vor. Ich stelle euch eine Frage und ihr ruft mir rasch und ohne viel Überlegens laut zu, was euch spontan in den Sinn kommt. Welche Farbe haben die Schönwetterwolken? Welche Farbe hat ein Brautkleid? Welche Farbe hat der Schnee? Was trinkt die Kuh? Habt ihr an Milch als erste Antwort gedacht oder wolltet ihr Milch denken, habt aber euch blitzschnell zur Raison gerufen und korrekterweise Wasser geantwortet? Merkt ihr, das war nicht nur ein Wissenstest. Was bringt Menschen dazu, auf die einfache Frage, was trinkt die Kuh, mit der Antwort Milch zu liebäugeln? Es ist ganz einfach Priming im Spiel. Euer Gehirn wurde durch die vorherigen Fragen auf das Thema weiße Farbe eingestellt und so wurde eine Spur gebahnt für alles, was weiß ist. Welche Spur darf Gott bei uns bahnen? Wer oder was darf uns beeinflussen? Lassen wir es zu, dass Jesus uns beeinflusst und können wir diese innere Haltung optimieren? Betrachten wir in diesem Wissen 1. Thessalonicher 5 ab Vers 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch. Jesus will uns primen. Wenn in der Bibel das Wort alle Zeit vorkommt, dürfen wir aufmerken. Dann dürfen wir ein Priming Gottes vermuten. Dankbar in allen Dingen. Sehen wir die farbigen Erinnerungspunkte in unserem Alltag? Sehen wir die Erinnerungszeichen der Liebe Gottes in unserem Leben? Auch dort, wo es schwierig ist, wo es unbequem ist. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Gott, der Erfinder des unbewussten Lernens, will diese Chance bei uns selbstverständlich auch nutzen, will uns positiv beeinflussen und uns seiner Liebe versichern. Dankbar und fröhlich in allen Dingen zu sein, ist nicht in unserem erworbenen Verhalten verankert. Und doch will Gott dadurch eine Spur seiner Liebe und seiner Fürsorge in unserem Denken legen. So wie er vor 3500 Jahren Wunder um Wunder, Führung um Führung eine Spur ins Herz seines Volkes bahnte. Es gibt hierzu noch andere interessante Bibelstellen, Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das, was bei den orthodoxen Juden ja bis heute als Stirnschmuck, dieses Kästchen mit dem Wort Gottes, getragen wird, hat natürlich einen Priming-Aspekt. Wenn ich in allem, was ich tue, den Herrn mit einbeziehe, ist das eine super Chance für ihn, mich zu primen, mich zu verändern. Psalm 34, 2, ich will loben den Herrn alle Zeit. Bleibt da letztlich noch viel Raum zum Murren? Lukas 18, Vers 1, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Erkennt ihr dadurch die Reminder-Punkte in eurem Leben, die euch beständig gewiss machen, der Vater meint es gut mit mir? Kolosser 4, Vers 5, eure Rede sei allezeit lieblich. Wo ist da noch Platz für Lug und Trug und harte Kritik und üble Nachrede? Wenn wir uns allezeit auf Kolosser 4, Vers 5 besinnen, wird die Welt ein gutes Stück besser. All diese Worte, diese Gebote Gottes sind Hilfen für ein gelingendes, friedvolles Leben. Sie sollen schädliche Einflüsse vermeiden helfen. So wie die bunten Punkte beim Kieferpressen unter Stress, können wir uns Hilfen ins Leben unter Stress holen. Hilfen, die uns immer wieder an Gottes gute Wege erinnern. Was empfiehlt uns denn zum Schluss die Forschung zum Thema Selbstpriming? Können wir uns selbst beeinflussen? Ja. Spicken Sie Ihren gesamten Alltag mit Erinnerungshilfen. Sie müssen Ihrem Gehirn eine Spur durch den Tag legen, durch die es immer wieder an Ihr augenblickliches Thema erinnert wird. Diese Spur besteht aus sogenannten Primes. Gestressten Managern wurde empfohlen, sich ein Bild zu suchen, das für sie der Inbegriff für Entspannung ist. Zum Beispiel wählte ein Kosmetikfirma-Chef das Bild eines blühenden Lavendelfelds in der Provence. Ein überforderter Familienvater wählte das Bild einer Hängematte unter Palmen am Strand. Ein junger Arzt wählte das Bild der Comicfigur Rosa Roter Panther, als er manches Mal im Alltag einfach die rosa Brille aufsetzen. Ein Autobus wählte das Foto eines Sombreros, sinnbildlich für eine Siesta. Die Assoziationskette zum Bild, die lässt sich übrigens beliebig ausbauen. Der Arzt wählte als Klingelton seines Handys die Melodie von Pink Panther. Der Autobus hatte den Sombrero als Bildschirmschoner. Der gestresste Familienvater hatte eine Palme als Schlüsselanhänger. Das Passwort des Kosmetikchefs lautete zeitweise Lavendel 365. Weil er gern jeden Tag im Jahr dort entspannt liegen würde. Merkt ihr, das ginge auch im Glauben. Schafft euch Erinnerer im Tagesablauf, die euch immer wieder an Gottes gute Absichten, an seine Liebe, an seine Fürsorge erinnern. Zum Schluss meiner Predigt habe ich mir überlegt, euch einen sogenannten Primer, einen Reminder, einen Erinnerer mitzugeben. Das letzte Bild. Das Lamm im Bausch des Gewandes des sorgenden Hirten. Dieses Bild aus Jesaja 40, Vers 11. Und wir sangen vorhin, er lässt die 99 stehen, es soll ihm keins verloren gehen. Liebe und Fürsorge pur. Nun mein kleiner Erinnerungsteil für euch. Ich habe euch 100 kleine Chips für den Geldbeutel gebastelt. 100 Lämmer im Arm des Herrn. Ich lasse die Chips im Körbchen herumgehen. Nehmt euch eine kleine Erinnerung an diese Botschaft heute Morgen mit. Primet euch bei jedem Blick in eure Geldbörse mit der Botschaft: Ich habe einen liebenden, fürsorglichen Vater. Und wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht, wie geschehen zu Massa und Meriba in der Wüste. Lasst mich meinen Exkurs heute Morgen kurz und knackig zusammenfassen. Wenn der Sog der Gewohnheit der größte Feind unserer Nachfolge ist, dann ist das Einsickern von Christi Gesinnung in unser Denken unsere größte Chance. Wenn der Sog der Gewohnheit der größte Feind unserer Nachfolge ist, dann ist das Einsickern von Christi Gesinnung in unser Denken unsere größte Chance. Gott mache unsere Herzen bereit und weit. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Frieder, für diese sehr eingängige Botschaft. Authentisch auch in unsere Gemeindesituation hinein. Und nehmt das Wort mit, lasst es einfach nachklingen in eurem Herzen.